Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barthe Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum.
Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast bei mir und zwar ist heute bei mir Tom-Peter Rietzdorf. Hallo Tom-Peter!
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Grüße auch zu euch nach Hause.
Ja, und Tom-Peter ist ein Unternehmer, der die Höhen und Tiefen des Lebens erfahren hat. Er hat sozusagen alles verloren, sein ganzes Vermögen, Besitz, Ansehen, Frau, Familie und vor allem auch Gesundheit. Das heißt, das war eine schwierige Zeit, durch die er gegangen ist. Und das wird auch so das Thema unseres Podcasts sein, wie du aus Krisen lernen kannst, beziehungsweise was du auch aus Krisen gewinnen kannst. Denn heute sagt er, durch diese Zeit, durch die er gegangen ist, er alles wieder gewinnen konnte. Das, was er heute hat. Und er ist heute Speaker, Autor, Life Coach, Lebensforscher und Inhaber und Gründer der Academy AG und dem KI, ich habe vorher schon gesagt, muss ich richtig aussprechen, KI Academy Vereins für Lebensentfaltung und Bewusstseinsbildung. Und ich habe den Tom-Peter auf einem Seminar kennengelernt und wir haben uns sofort irgendwie angezogen, kann ich so sagen. Ich finde ihn wirklich, er hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung. Wenn er auf der Bühne steht, wenn er mit Menschen spricht, hat er sofort eine ganz tolle Verbindung. Und er war auch zu sehen jetzt letztens beim Greater, bei dem Festival. Also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. Mega gemacht. Also müsst ihr euch unbedingt anschauen, falls ihr das Paket gekauft habt, der ein oder andere. Ich habe es mir gekauft, das einfach nochmal sich anzugucken. Und in den letzten 15 Jahren, und das ist echt krass, hat er über 5000 KI Life Coaches in über 1200 Seminaren in 5 Ländern ausgebildet. Also dieser Mann hat eine richtige Erfahrung, die er da einbringt. Und ja, er hat sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen eine Bedienungsanleitung für das Leben an die Hand zu geben. Und er ist davon überzeugt, dass Krieg, Ungerechtigkeit, Hunger und Elend nur in Anführungsstrichen Bedienungsfehler des Lebens sind. Also da bin ich echt gespannt. Und einer seiner Credos ist Life, Life, Easy. Also Life mit V, Life mit F und Easy. Alles andere hast du dir hart erarbeitet. Also ich bin total gespannt. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Denn du hast sehr, sehr viel erlebt. Und gerade heute sind wir in einer Zeit, also wir haben jetzt November 2020 und es ist eine Zeit, die für viele schwierig ist, würde ich sagen, und die vielleicht auch das ein oder andere verloren haben. Und das kennst du selbst aus deiner Geschichte. Und ich würde jetzt einfach das Wort an dich geben. Wie war das bei dir? Und dann werden wir bestimmt auch darauf eingehen, was können wir heute den Zuhörern, Zuschauern mitgeben, wie sie mit dieser Zeit umgehen?
Ja, danke für die Anmoderation. Live life easy ist mein Lebensmotto und leb das Leben einfach. Alles andere hast du dir hart erarbeitet. Und da kann ich gut einsteigen, weil das beschreibt nicht mein Leben vorher. Also mein Leben vorher war geprägt durch Arbeit, durch richtig sein, erfolgreich sein, es sich selbst unter Beweis zu stellen, also das zu sein, was du im Außen tust. Und das war mein gesamter Lebensinhalt hat sich im Außen definiert. Also was schaffe ich im Außen? Anfangs meine Noten, dann meine Ausbildungen, mein Beruf, immer dieser innere Drang, Erster zu sein, Zweiter ist erster Verlierer. Und ich habe das nie verstanden, warum dieser Drang vielleicht bei mir mehr da gewesen ist wie bei den meisten Menschen in meinem Umfeld. Und ich nie ruhig sein konnte und war aber in dem ganzen Tun überaus erfolgreich. Immer mein ganzes Leben lang. Es hat immer alles geklappt. Also ich mag auch nie sagen, so, oh, ich habe ein schweres Leben gehabt. Ganz im Gegenteil, das würde ich auch jetzt rückblickend gar nicht sagen, das Leben war schwer. Das Leben war nur falsch gesehen. Also dem Wert, den ich dem Leben gegeben habe, war immer in der Tätigkeit, die ich mache und ob ich in dieser Tätigkeit gut bin. Und darüber Liebe und Anerkennung von den Menschen im Außen zu bekommen. Und letztendlich denke ich mal, vielleicht geht's den ein oder anderen zu Hause auch so, wirst du automatisch so ein Süchtiger nach Erfolg. Und das hört nicht auf. Ja, also das wird immer mehr.
Leisten und dann dafür etwas zu bekommen. Das heißt nicht in diesem Sein zu sein, also in dem ich bin, sondern ich bin erst, wenn ich was geleistet habe und dann, wenn ich das aber habe, reicht es auch wiederum nicht.
Richtig. Oder? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn du irgendetwas erreicht hast und du hast das Lob und die Anerkennung ja bekommen, dann heißt es, okay, jetzt muss ich besser sein, damit ich noch mehr Lob und Anerkennung bekomme. Und somit hört es ja nie auf. Und ja. Du fängst ja an, dich im Alltag selbst zu belügen. Ja, du wirst ja zu einem Produkt mehr oder weniger und dieses Produkt fängst du an zu verschönern in Form von Klamotten, in Form von Edelzeugs, das du an dir ranhängst, Uhren, Kugelschreiber, Feuerzeug und was weiß ich nicht alles. Dann kommt Auto, dann kommt Haus, dann kommt Boot und dann kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und du glaubst ja wirklich, du hast jetzt was erschaffen. Ja, du hast es gepackt in dein Leben. Und das war bei mir ein Zeitpunkt, da war ich 38 oder 39. Mhm. Und,
das heißt, sehr erfolgreich, nehme ich mal an.
Super erfolgreich. Also da würde ich sagen, war ich so am Höhepunkt meiner Karriere. Und Ziele gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte ein Unternehmen, wir waren in dem Bereich, in dem wir gearbeitet haben, Weltmarktführer. Ich habe überall auf der Welt gearbeitet, hatte 400 Mitarbeitern, war nur unterwegs, habe ein Leben geführt, von dem manche vielleicht ihr Leben lang träumen, mehr im Hotel gelebt als wie zu Hause. Und darin sage ich heute so im Nachhinein, darin habe ich mich verloren. Also ich war ein Teil, ein Zahnrad oder die Triebfeder meines Unternehmens, aber kein Mensch.
Was habt ihr denn gemacht? Was war das thematisch?
Wir haben hauptsächlich großteils für die Automobilindustrie und für die Computerindustrie weltweit Messeservice gemacht. Messeservice in Form von Bewachungen, Reinigung, Hostessenservice, Beschriftungen. Also so, wenn du heute ein Unternehmen bist, wir haben für die Großen in der Automobilindustrie weltweit gearbeitet, wie für BMW zum Beispiel. Und wenn die eine Veranstaltung planen, dann haben die ihre eigenen Eventteams, aber die brauchen vor Ort jemand, der alles besorgen kann innerhalb kurzer Zeit. Also brauchst
aber das heißt
du
gar nichts, es hatte jetzt nichts mit dem zu tun, was du heute machst. Ich habe deswegen extra gefragt, weil ich wissen wollte, das heißt, das war komplett was anderes. Aber erzähl gerne weiter. Also das heißt, du warst da auf dem Höhepunkt deiner Karriere und es lief ja alles gut. Das heißt, finanziell gar keine Gedanken dir gemacht, sicherlich. Alle Wünsche dir erfüllen können, Familie wahrscheinlich konntest du alle Wünsche erfüllen. Also du warst sehr reich.
Ja, ich war an einem Außen. Ich war an einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, du bist in deinem Leben bist du durch.
Aha,
ja? Also ging auch in den Verkauf des Unternehmens und jetzt muss ich mein Leben lang nicht mehr arbeiten.
Okay.
Das war so der Punkt, an dem ich mich gut erinnern kann. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich mit meiner damaligen Frau und unserem ersten Sohn, 2 Jahre alt, in Berlin. Mhm. Und hatten ein wundervolles Haus und Garten und alles, was man sich so wünscht. Mhm. Was wir allerdings nicht hatten, war ja ein Leben. Wenn ich heute zurückschaue, dann schaue ich mit einem traurigen Auge zurück, weil ich war in diesem Jahr, über das ich gerade spreche, also 1997, war ich 16 Tage zu Hause von 365. Ich habe meine Frau 16 Tage gesehen und mein Sohn, mein Erstgeborenen auch 16 Tage. Und meine Frau war schwanger mit unserem zweiten Kind, also gerade am Anfang der Schwangerschaft. Und da kam bei mir so das erste Mal auch so, du machst etwas verkehrt in deinem Leben. Aber es war ja eh, ich meine, ich war beruflich durch, ich hätte nicht mehr erreichen können. Und für mich war fest, okay, ich verkaufe das Unternehmen. Und da ist einiges, vielleicht auch so als hintergründige Gier nicht richtig gelaufen. Und letztendlich, Fazit war, Unternehmen war verkauft und Gelder sind geflossen. Und wir hatten gerade unsere Sachen eingepackt und das war am Freitag in der Früh. Und am Freitag in der Früh sollte es für 3 Monate in die Karibik gehen. Das war gebucht, Flug war gebucht und wir warteten nach dem Frühstück gerade noch so aufs Taxi und es klopft an der Tür oder klingelt an der Tür in Berlin und ich mache die Tür auf und anstatt ein Taxiunternehmen stehen 10 Leute vor der Tür, Staatsanwalt, bewaffnete Beamte, Computerexperten und was weiß ich. Das Gleiche war in meinem Büro zur gleichen Zeit und es wurde alles beschlagnahmt. Alle Konten waren schon eingefroren, Kreditkarten waren gestoppt und ich wurde sofort verhaftet wegen Millionenbetrugs und ich kann dir heute noch nicht genau sagen, was letztendlich alles passiert ist. Wir haben Fehler gemacht, wo wir die Firma bzw. die Aufträge der Firma verkauft hatten. Ich war immer noch alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter und das Unternehmen wurde von denen, die die Aufträge gekauft haben, wurde das Unternehmen verschuldet, hochverschuldet. Und ja, und da waren Betrügereien im Gange. Und ja, und dann war von einem Moment auf den anderen, wirklich, also für mich ja erlebt innerhalb einer Sekunde, ne? War alles, was du hattest, weg.
Alles weg.
Komplett weg.
Gott, wie krass.
Und am Ende blieben mir, damals hatten wir noch D-Mark, das ist das einzig Gute daran, 750.000 D-Mark Schulden.
Nicht dein Ernst.
Doch, ja, von einem Privatvermögen, das in einen zweistelligen Millionenbereich ging, blieben 750.000 D-Mark Schulden übrig. Und ja, alles war weg. Also der gesamte Besitz war weg, Auto, Haus, wirklich alles, was du besitzt. Also es ging ja. Es ging an die Einrichtung, es ging an die Möbel, also alles wurde ja letztendlich veräußert. Ne? Und letztendlich hat sich herausgestellt, meine Frau war schon mit jemand anders zusammen, meine Frau hat mich verlassen, somit war Frau weg, Familie war weg und in den gleichen Zeitraum. Und also
Albtraum, oder? Das, also ganz ehrlich, das ist, also wenn du das so erzählst, dann
ja, es ist ein Albtraum.
Ein schlechter Film, oder?
Ja, es ist ein ganz schlechter Film und so lustig. Also das ist für mich heute so im Nachhinein, es ist halt lustig, weil genau zu dieser Zeit, am Sonntag, sagt mir meine Frau, okay, sie trennt sich, sie hat einen anderen und das ging schon so und so lang. Also da war dann wirklich so Sache, okay, das und das passiert. Und am Montag in der Früh kriege ich ein Schreiben, wo mir die Behörde mitteilt, sie ziehen meinen Führerschein ein, weil ich zu oft zu schnell gefahren bin.
Was war das?
Es war wirklich alles weg, ja, also Führerschein, Vermögen, alles. Ich habe dann meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, du, ich habe in Berlin nichts mehr, bitte hol mich ab. Und der kam von München direkt losgefahren, hat bei uns noch geschlafen und hat mich dann mitgenommen nach München. Und bei ihm habe ich dann gelebt, in einer 35 Quadratmeter Wohnung ohne Bad, ohne Dusche, ja, mit 750.000 D-Mark Schulden. Und dann sitzt du da und denkst dir, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Mhm. Ja, was ist jetzt gerade passiert und warum passiert dir das? Und für mich damals ein absoluter Zusammenbruch. Und zwei Möglichkeiten. Eine Idee war, ich setze mich ins Ausland ab, nach USA. Also ich habe Verwandtschaft in den USA und habe zu meinem Freund damals gesagt, komm, geh mit mir, wir lassen Deutschland hinter uns mit allen Schulden, mit allen drum und dran, wir hauen einfach ab. Wir gehen nach Amerika und fangen da von Neuem an. Und das ging damals nicht, weil er ungarischer Staatsbürger ist und er hätte ein Visum gebraucht.
Okay.
Das und ich durch das, dass ich Verwandtschaft habe, hätte kein Visum gebraucht. Mhm. Und deswegen ging dieser Plan nicht. Also weglaufen ging nicht. Mhm. Und das andere war, na okay, du bist jetzt dein Leben lang Opfer. Und da bin ich ihm heute noch dankbar, meinem besten Freund, dass er mich nicht Opfer sein hat lassen. Mhm. Und er sich wie ein echter Freund verhalten hat und mich nicht gestreichelt hat und gesagt, ja, arm, sondern mir echt in den Hintern getreten hat. Mhm. Ja, und zu mir, und da erinnere ich mich noch so dran, das war ein Tag, da war ich so richtig down, da kamen wieder ganz viele Briefe und Pfändungen und was weiß ich nicht alles. Und dieser Wust, dieser Druck ist einfach so groß geworden. Und ich fing zum Weinen an, war am Boden zerstört. Und ich war bei ihm im Büro in einem Nebenraum. Und er kam dann rein und sagt, boah, was ist mit dir schon wieder? Ja, und ich sage, oh, und sage, mein Leben ist kaputt und in Trümmern. Und er steht mir gegenüber, lacht, weißt du, so, super, dein Leben liegt in Trümmern vor dir. Jetzt brauchst du nur noch den Dreck wegräumen und kannst ganz von vorn anfangen. Aber mach's doch.
Wow, was für ein Freund.
Ich hätte ihn am liebsten gekillt.
Natürlich.
Ja, im Moment. Und aber trotzdem, also so hinterher, wo dieses Leidenstief, ja, also wenn wir Menschen ja damals so leiden und in diesem Sumpf drin sind, dann hörst du ja erstmal nichts anderes. Aber zwischendrin gibt es ja ein bisschen nach. Und dann haben die Worte, die haben letztendlich gewirkt. Und die Worte haben so ein inneres Bild bei mir gewirkt. Und ich glaube, ich habe damals sogar auf meine Hände geschaut, ja, und habe gesagt, fuck, du hast es in deinen Händen. Mhm. Ja, es ist dein Leben. Es kommt niemand und richtet jetzt alles für dich. Mhm. Es kommt niemand und macht diese unangenehmen Telefonate, die du alle machen musst. Mhm. Es kommt niemand und räumt den Dreck weg. Und es kommt niemand und baut dein Leben neu. Mhm. Das liegt nur an dir und an deinen Händen. Und jetzt geh da verdammt nochmal einfach durch.
Was für eine schöne Metapher mit der, also auch wirklich das mit den Händen, ne? Also es ist definitiv so. Das heißt, du hast die Verantwortung übernommen.
Ja, also das wurde mir bewusst durch diese strahlenden Worte, ja, von meinem Freund Zoltan. Und dann am nächsten Tag habe ich alle meine Briefe aufgemacht, die noch ungeöffnet waren, habe mich ans Telefon gesetzt und habe alle meine Schuldner angerufen. Mhm. Und habe mit allen gesprochen. Ich habe zu jedem gesagt, was passiert ist, wie ich mich fühle, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass ich alles zurückzahlen will, ja, bis auf den letzten Pfennig, dass ich einfach nur Zeit brauche, weil die und die Summe da ist. Also ich habe sie letztendlich sachlich informiert, ja, also wie schaut die Lage aus. Und ich habe eine ganz große Überraschung überlebt, dass etwa 20% aller Schuldner zu mir gesagt haben, ach du, wenn das so ist, dann komm, wir buchen das bei uns aus.
Nein, wow. Doch
20% der Schuldner, also etwa so an die 150.000 Euro, ne? Also das ist ja echt eine Summe.
Natürlich.
So 150.000 Euro von diesen Schulden, die sind alleine dadurch weggegangen, weil viele Lieferanten von damals, viele Kunden gesagt haben, du, alles gut, komm du wieder auf die Füße, wir buchen das aus. Material, das ich noch hatte, das nagelneu war, also wie Staubsauger zum Beispiel, hatten wir gerade neu 20 Staubsauger gekauft, im Wert damals von so um die 600, 700 Euro, das Stück, die haben sie mir geschenkt. Also vielleicht darf ich das sagen, das war die Firma Kercher.
Ja, Wahnsinn.
Die Firma Kercher hat damals gesagt, nee, die brauchst du uns nicht zurückschicken, verkauf dir, du brauchst das Geld.
Was für eine, aber das zeigt sicherlich auch, was für eine Beziehung du wahrscheinlich auch zu deinen Lieferanten hattest und dass sie dich als Mensch gesehen haben und deswegen mit dir auch als Mensch in Kommunikation gegangen sind. Und ja, du wurdest natürlich auch ein Stück belohnt dafür, dass du ehrlich warst.
Also das sehe ich heute so, ja, dass es immer so ist, wie du dich auch verhältst, also gerade im Geschäftsbereich. Und ich komme ja noch eigentlich so aus dieser Handschlaggesellschaft, ja, so habe ich es von meinem Vater gelernt, Geschäfte auch zu führen, per Handschlagen, das ist bis heute geblieben. Wenn ich mit jemand einen Deal, einen Vertrag mache, brauche ich nie etwas Schriftliches, es gilt für mich der Handschlag und ich halte mich immer an meine Vereinbarung, immer. Und so auch da, ja, also ich habe alle angerufen und ich hatte nicht einen dabei, der dann noch irgendwelche Rechtsmittel eingelegt hat, sondern wir haben eine Vereinbarung getroffen und an diese Vereinbarung habe ich mich immer gehalten. Konnte ich Termine nicht einhalten, habe ich mich frühzeitig darum bemüht, dass ich anrufe und dass ich neue Termine vereinbare, ja, so dass am Ende es wirklich immer gepasst hat. Also die Kommunikation über das, was wirklich ist, war damals so wichtig, ja, und nicht etwas vorzugeben oder etwas schöner zu machen oder aus Scham vielleicht zu vertuschen, ja, sondern richtig ehrlich sein.
Wow.
Ja, und das auch ganz, ganz ehrlich darstellen. Und ich glaube, das hat mir auch bei den Behörden geholfen, weil bei den Behörden, ich habe mit den Finanzämtern Deals gemacht, das sagen heute noch Finanzexperten zu mir, sagen, dass du sowas hingekriegt hast. Ja, das ist unglaublich. Aber ich bin auch hingefahren, ich habe im Finanzamt einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich habe zum Zittern angefangen, ich bin einfach umgefallen, weil es für mich tatsächlich auch so ein Stress war. Und weil ich immer gesagt habe, bitte, 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 ich tue alles, aber kappt's mir doch mein Leben nicht. Ja, mir helfen eure Pfändungen, die behindern mich. Die behindern mich. Ich habe zwei Kinder, also das zweite Kind wurde dann geboren, auch in dieser Zeit. Und ich habe zwei Kinder, die unterhaltspflichtig sind. Und ja, das war gut, dass ich diese Vereinbarung halt treffen konnte.
Gott, mir schießen fast die Tränen jetzt in die Augen, weil ich das so berührend finde. Echt. Auch, dass du jetzt so darüber sprichst. Ich finde es wirklich echt eine großartige Leistung. Und dann? Wie bist du da wirklich?
Dann,
weil es war ja nichts da.
Nein, es war nichts da. Und dann hat mein guter, lieber Freund, der hat mir damals einen Job besorgt. Und dieser Job war als Promoter für den Mobilfunkanbieter Talkline oder Provider Talkline im Karstadt in München Handys zu verkaufen.
Okay.
Und da habe ich damals zu ihm gesagt, sage ich, das mache ich nicht. Ich gehe nicht in Karstadt und verkaufe Handys. Sag ich, du, hallo, ich habe eine Firma gehabt mit 400 Leuten. Und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat gesagt, sagt er, ja, du warst ein reicher und verwöhnter Schnösel, aber jetzt hast du nichts und du kannst keine Miete zahlen. Und wenn du morgen nicht vor der Tür sitzen magst, dann fährst du morgen zum Karstadt und fängst mit diesem Job an. Hat mir eine Wochenfahrkarte in die Hand gedrückt und hat gesagt, morgen um 9 Uhr bist du dort.
Ich finde deinen Freund sehr sympathisch.
Ja.
Ich finde ihn einfach großartig, auch wenn ich ihn nicht kenne.
Ja.
Kannst du ihn von mir ausrichten?
Ja, vielleicht sieht das ja. Ja, also ich fand ihn da in Momenten damals, fand ich ihn nicht sympathisch. Ganz ehrlich gesagt, aber beste Freunde bleiben beste Freunde. Ja. Und das ist, ja, und dann bin ich halt zu Karstadt gefahren. Ich hatte ja keine andere Wahl, ne? Ja. Weil es gab keine andere Lösung. Also zu meiner Mutter gehen, überhaupt gar kein Weg. Ja, also das hätte ich mich nie getraut. Da habe ich mich viel zu viel geschämt, dass ich zu meiner Mutter gehe. Ja, weil in meinen Augen war ja ich ein riesiger Versager. Mhm. Ja, ich habe gerade mein ganzes Leben an die Wand gefahren und hat ja alles verloren. Ja, und also diese Selbstanklage war da sehr groß. Und dann gehst du zu Karstadt und dann stehst du da drin und ziehst ein Gesicht, das dich ja auch niemand anspricht. Ja, also zu mir kam ja niemand. Also an diesem Talkline stand. Da kommt keiner zu dir.
Ja, natürlich nicht.
Das macht niemand. Und der erste Tag, der war gefühlt 3 Wochen lang. Und der zweite Tag fing genauso an. Und irgendwann am Nachmittag habe ich für mich so gespürt, was machst du gerade? Wie gestaltest du gerade dein Leben? Du machst doch das. Ich mach doch das Gesicht. Ich kann die Mundwinkel nach unten ziehen. Muss ich mal schauen. Nach unten. So Merkel-Gesicht, ja. Oder ich kann sie auch nach oben ziehen. Mhm. Also das ist ja die Kontrolle meiner Muskulatur.
Ja.
Und ich habe dann an dem zweiten Tag für mich, so auf dem Heimweg, eine Entscheidung gefasst. Und diese Entscheidung war, ich mache mir mein Leben nicht mehr schwer. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann war so im Hinterkopf, okay, wie machst du dir das Leben leicht? Mhm. Ja, ich meine, das ist die Frage, die sich jeder stellt, wenn er ganz unten ist. Wie willst du es dir jetzt schön machen? Mhm. Und die Antwort habe ich auch nicht gefunden. Und nachdem ich da keine Antwort gefunden habe, habe ich für mich einfach beschlossen, ich habe jetzt einfach Spaß. Mhm. Ich rede mir nicht ein, irgendwas schön zu haben, sondern ich mache jetzt einfach Spaß. Also ich mache bei Karstadt jetzt den Kasper. Ich mache den Talkline Kasper. Mhm. Und ich habe angefangen und habe einfach Leute angesprochen und habe für mich ausprobiert, wie weit kann ich gehen und Menschen aus ihrem Alltag einfach rausreißen. Okay. Wie kreativ kann ich da auch sein? Ja? Wie laut kann ich sein? Wie emotional kann ich sein? Und am Schluss des ersten Tages, wo ich das gemacht habe, stand ich auf den Tresen, auf dem Verkaufstresen, und habe mich als Marktschreier probiert.
Okay.
Und, ja, und das war geil. Das war mega geil. Ich habe an dem Tag, ich weiß gar nicht, 40 Handyverträge gemacht oder so. Ja, nur durch das, dass ich die Leute angesprochen habe, dass ich Spaß hatte, dass ich einen Witz nach den anderen hatte und wirklich die Zeit, die ist so schnell vergangen. Mhm. Und ich fuhr heim und dieses Leid, dieser Sumpf. Mhm. Der war nicht spürbar. Der kam dann zu Hause wieder. Ja, wenn du in der Ruhe bist, dann kam das. Aber dieses Gefühl hier irgendwie in der Brust, ne, so, wow, da ist Leben in dir. Das blieb bis zum nächsten Tag. Und dann war der nächste Tag war wieder so. Und irgendwann war relativ schnell der erste Monat um. Und es kam jemand von Talkline vorbei und brachte mir meine erste Abrechnung. Mhm. Und sagt, wow, das ist super und du hast gerade angefangen, hast du vorher schon was mit Handys gemacht, du gehörst zu unseren Top-Promotern und dann sage ich, nee, wir haben noch nie was mit Handys gemacht und so. Und dann sagt er, also mega und als der weg war, mache ich mein Kuvert auf und ich wäre fast umgefallen. Ich habe 8.000 Mark verdient.
Wow.
8.000 Mark? Hallo, im ersten Monat.
Das ist ja richtig.
Und ich habe das gesehen und habe gesagt, cool, da geht mehr.
Ja. Da kam der Ehrgeiz wieder in dir.
Ja, und dann habe ich aufgedreht. Na, weil ich für mich gesehen habe, ich kann wirklich alles zurückzahlen.
Ah, du hast
also vorher
gehört, dass es wirklich möglich ist.
Ja, vorher war dieser Berg halt so hoch.
Ja.
Ne? Und wenn du dann eine Schaufel in die Hand bekommst. Also du hast einen Berg von 600.000, also die 150.000 schon mal abgezogen. Ne? Du hast einen Berg von 650.000 Mark Schulden. Und jetzt kriegst du eine Schaufel und diese Schaufel ist 8.000 Mark wert.
Ja, geil.
Und du weißt immer, wenn du da reinstichst, gehen 8.000 Mark weg.
Ja.
Dann kannst du dir das vorstellen.
Aha.
Und dann weißt du, okay, 8.000 Mark war der Anfang. Da geht mehr. Also die Schaufel, da gibt's noch größere Schaufeln. Hol dir noch größere Schaufeln, dann geht's schneller. Und
hast du die größere Schaufeln geholt?
Ich habe richtig große Schaufeln gehabt.
Echt?
Ich habe mir Bagger geholt.
Ja.
Ich hatte, also das war alles, wo ich bei Talkline anfing, das war im Juli 1997.
Aha.
Und am 27. November, also ja, ist jetzt ja bald wieder, am 27. November 1999, also ein bisschen mehr als 2 Jahre später, hatte ich die letzte Rate meiner 750.000 D-Mark Schulden zurückbezahlt. Also
wow.
600.000. Und alles als Angestellter, anfangs also als freiberuflicher Promoter bei Talkline, dann später bei E-Plus, Mobilfunk, da war ich im Geschäftskundenvertrieb und am Schluss im Key-Account. Und zur richtigen Zeit sicher am richtigen Ort, weil damals, ganz ehrlich, wir haben nicht verkauft, wir haben verteilt.
Ja, klar.
Aber alles das hat mir gezeigt, deine Begrenzungen sind immer nur da. Hier sind deine Zäune, deine Mauern, deine Begrenzungen. Mhm. Weil jeder hat gesagt, das zahlst du nicht mehr zurück.
Das glaube ich.
Ja, und das habe ich mir anfangs auch gesagt, bis ich meine Schaufel gesehen habe.
Ja,
und gesehen habe, wow, die Schaufel ist ja doch so groß, du hast Chancen.
Vor allem, wer hätte das gedacht, mit Handys verkaufen?
Ja.
Also das hört sich schon fast so, hä?
Ja.
Das ist so unmöglich an.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.